Ja, wir haben 19.32 Uhr, das heißt, ich glaube, wir können starten mit unserem heutigen Abend. Herzlich willkommen zum ökumenischen Kreuz- und Quergespräch zum Thema Maria in ökumenischer Perspektive. Mein Name ist Isabel Heinzel, ich bin Pastorin der Freien Evangelischen Gemeinde am Westring und ich darf diesen Abend heute mit Ihnen gemeinsam durchleben und ihr ein Stück weit begleiten und moderieren. Wir haben hier zwei hochkarätige Menschen sitzen, die sich bestens in der Thematik auskennen. Und bevor ich sie jetzt vorstelle, ich glaube, sie können sich am besten vorstellen. Fangen wir mal mit Armin Lange an.
Ja, den Namen hast du ja schon verraten. Ich vermute, die meisten haben mich auch schon mal so oder so gesehen. Armin Lange heiße ich, bin Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Vohwinkel und noch der evangelische Schulseelsorger am katholischen St. Anna-Gymnasium in Elberfeld. Ein Drittel meines Stellenprogramms. Bin 59 Jahre alt, verheiratet. Meine Frau ist auch unter den Anwesenden. Genau, wir haben das über, da habe ich gerade schon gedacht, irgendjemanden sieht man immer hinter der Säule. Also, wenn Sie noch die Sitzposition etwas ändern wollen.
Okay, gut. Ansonsten kann man das ja im Laufe der Zeit auch noch kurz verändern. Genau.
Kommt mir noch was vor?
Besser?
Gut, also mein Name ist Herbert Gondolf. Für mich ist das hier ja sowas wie ein Heimspiel. Ich gehöre zur Gemeinde und die Mitglieder der Gemeinde kennen mich. Ansonsten, ich habe bis 2012 am Gymnasium Johannes Rau in Barmen Mathematik und katholische Religion unterrichtet. Bin also von daher auch ein bisschen vom Fach. Auch wenn manche Volltheologen sagen dazu, das ist ja bloß ein halber Theologe, aber das ist egal. Ein halber Mathematiker, genau. Ja? Ich habe vorhin noch schnell einen Kasten Wasser gekauft, weil es hier unten zu trocken wird. Dann kann man sich daran bedienen. Was noch? Also wir sind hier in der Kirche St. Ludger, in der früheren Unterkirche, in der früheren Krypta, die jetzt als Versammlungsraum hier noch zur Verfügung steht. Nachdem wegen der Zusammenlegung der Gemeinden und der Verringerung der Flächenanzahlen und so weiter das Gemeindezentrum hier leider aufgegeben werden musste, damit im Wuppertaler Westen überhaupt ein Gemeindezentrum, das in Maria-Empfängnis erhalten bleiben konnte. Jo. Vielleicht meine Frau ist auch anwesend, meine Kinder nicht.
Okay. Alles klar, vielen Dank für die Vorstellung. Damit Sie eine ungefähr grobe Vorstellung davon haben, wie der Abend heute Abend abläuft. Wir peilen an, dieses Gespräch ungefähr eine Stunde zu führen. Und falls ihr merkt, okay, es gibt noch einen spannenden Teil, dann würden wir auch auf anderthalb Stunden ausweiten, aber auf keinen Fall länger als 90 Minuten. Wir werden gleich jeweils Anfangsstatements von beiden Referenten hören, wo wir so ein bisschen auch die Position schon erspüren können und werden dann von da aus in einfach ein Gespräch hineingehen. Wenn Sie merken zwischendrin, Sie haben eine brennende Frage, dann melden Sie sich. Dann werden wir auch versuchen, diese Frage mit einzubeziehen. Ansonsten würde ich versuchen, dass wenn wir feststellen, hier ist ein Gesprächsblock zu Ende, am Ende dieses Gesprächsblocks zu fragen, gibt es eine Rückfrage, gibt es eine Verständnisfrage? Genau. Aber wenn Sie zwischendurch merken, ich habe jetzt sowas Dringendes und das muss jetzt geklärt werden, dann melden Sie sich, dann versuche ich das zu sehen und einzubauen. Soweit. Dann starten wir mit den Anfangsstatements, eben am lange angefangen, deshalb fängt jetzt Herbert Gondorf an.
Okay, gut. Also mit Maria sind die meisten Katholiken hier wahrscheinlich groß geworden. Ich erinnere mich daran, dass wir bei uns zu Hause einen Maialtar hatten. Ich erinnere mich daran, dass ich als Messdiener bei Rosenkranzandachten dienen musste. Das fand ich äußerst langweilig. Und bei Maiandachten dienen musste, das war weniger langweilig, wenn man da nicht den langen Rosenkranz runterleiern musste. Das Spannende beim Dienen war eigentlich, dass man Weihrauch verwenden konnte. Und das war was für die großen Messdiener, wenn man selbst noch kleiner war. Persönlicher Bezug zu Maria. Darüber hinaus war eigentlich nicht allzu viel vorhanden, muss ich sagen. Das änderte sich so ein bisschen nach dem Konzil, eigentlich auch erst nach meinem Studium, als ich mich ein bisschen genauer damit beschäftigte. Und das teilweise auch über die Marienlieder. Ich habe hier mal zwei Marienlieder in alter und neuer Fassung vervielfältigt. Einfach mal rumgehen. Ich glaube, die Katholiken haben die alle im Ohr und könnten die alle sehr gut mitsingen. Das eine ist Maria zu lieben oder ist allzeit mein Sinn. Und das zweite ist wunderschön prächtige. Diese beiden Lieder stehen in der linken Spalte so, wie sie bis 1975 im Kölner Gesangbuch standen. Und die sind dann umgedichtet worden, umgeschrieben worden. Im neuen Gotteslob stehen sie so wie in der rechten Spalte. Und da fällt vielleicht schon auf, was sich da so tut, was sich da ändert. So, ein erster schneller Blick da rein macht, glaube ich, schon wichtige Unterschiede deutlich. Bei den alten Fassungen geht es in den Liedern eigentlich nur um Maria. Maria wird in den Mittelpunkt gestellt, Maria wird verehrt. Über Maria kann man niemals genug sagen. Das war ein Motto der katholischen Mariologie bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. De Maria num quansatis, über Maria kann man nicht genug sagen. Und man fragt sich, wo ist hier die Beziehung zu Christus, zu ihrem Sohn? Wo ist die Beziehung zu Gott? Und mich beschleicht bei solchen Liedern immer der Verdacht, dass wir hier ganz nahe bei einer Muttergottheit sind, die hoch verehrt wird und die angebetet wird. Wenn man die Änderungen sich anschaut, auf der anderen Seite, vor allen Dingen bei dem Lied Maria zu lieben, die Strophen, sofort am Anfang wird es festgestellt, nicht in Freuden und Leiden ihr Diener ich bin, sondern dir wurde die Fülle der Gnaden verliehen. Hier wird eindeutig ein Bezug hergestellt zum Evangelium, zu dem englischen Gruß. O Jungfrau, auf dich hat der Geist dich gesenkt, du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. Hier haben wir die Kindheitsgeschichte von Lukas eingearbeitet. Und das kann man bei den weiteren Strophen auch sehr gut sehen. Hier geht es nicht mehr darum, Maria nur hoch zu preisen, sondern es geht hier darum, was hat Maria für eine Bedeutung für das Christentum, was hat Maria für eine Bedeutung für uns. Und das hat mir persönlich eigentlich Maria durchaus wieder näher gebracht, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Und wenn man an aktuelle Entwicklungen denkt, Maria 2.0, Befreiungstheologie, da kommt eine ganze Menge zusammen, aber da können wir später drüber sprechen, denke ich.
Vielen Dank.
Ja, finde ich es interessant, weil ich glaube, dass so mein Blick auf das Thema vielleicht genau andersrum passiert ist. Ich als evangelischer Theologe, im Studium der evangelischen Theologie erfährt man eigentlich, dass sozusagen der theologische Mainstream eigentlich von sehr großer Zurückhaltung geprägt ist. Auch gegenüber den klassischen Themen bis hin zu Jungfrauengeburt zum Beispiel, die in unserem Glaubensbekenntnis steht. Ich würde dazu auch noch gerne ergänzen, ich gebe hiermit zu, bis zu meinem 19. Lebensjahr bin ich selber katholisch gewesen und ich kann nur sagen, in diesen 19 Jahren habe ich von marianischer Frömmigkeit nichts erlebt, überhaupt nichts. Obwohl ich in einer Kölner Innenstadtgemeinde groß geworden bin, die immerhin von Maristenpatres betreut wurde. Aber ich, Rosenkranzgebet, gut, das gab es vielleicht, irgendwelche Leute machten das, aber es wurde uns nicht nahegebracht, weder in der Schule noch im Kommunion- oder Firmenunterricht, wirklich überhaupt nicht. Ich habe das erst sehr viel später gelernt. Ich habe so den Eindruck, da ist schon ganz viel passiert. Wir reden über die Zeit der 70er und frühen 80er. Aber kommen wir wieder zum Studium. Also in der evangelischen Theologie sozusagen, die hat so einen gewissen rationalistischen Drive eigentlich seit, würde ich sagen, seit dem 19. Jahrhundert in der Hinsicht. Ich bin so ein bisschen so hellhörig geworden als der Theologe, der mich, ich habe ihn natürlich nicht mehr persönlich kennengelernt, weil er da schon längst verstorben war, Karl Barth, zu den ganz wenigen Menschen in der evangelischen Theologie gehört, die zum Beispiel ganz massive Verfechter der Jungfrauengeburt sind. Und zwar durchaus mit wirklich theologischen Gründen. Die Ansätze beim Handeln Gottes in Christus und warum macht das Sinn, das so zu bekennen. Und die gleichzeitig auch nochmal sehr genau in die biblischen Kontexte geguckt haben. Und das war für mich eigentlich, der ich bisher auch eher ein bisschen rational rangegangen bin, so ein erstes Aha-Erlebnis tatsächlich nochmal zu schauen. Was ist das eigentlich? Sind wir da, machen wir es uns nicht zu einfach? Ich habe dann natürlich gelernt als evangelischer Theologe, in der Reformation, die Reformatoren, die sich natürlich gegen den schon zu ihrer Zeit überbordenen Marienkult gewandt haben, den praktischen Marienkult, wo Maria in der Tat natürlich auch spätmittelalterlich so eine Ersatzgottheit war, so dieses berüchtigte Bild, die Schutzmantel Madonna, die die Gläubigen beschützt vor den Pfeilen des Zornes Gottes. So, und das war natürlich genau das, was für die Reformatoren Gräuel war. Aber wenn man das mal fokussiert, was ist es eigentlich, was sie tatsächlich kritisiert haben? Für Luther war das Entscheidende, rückt Maria an die Stelle Christi, sollen wir zu Maria beten, sollen wir sie bitten um irgendetwas. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Alles andere, bis hin zur ungefleckten Empfängnis, war für Luther zumindest so, dass er da dem teilweise indifferent gegenüberstand, teilweise aber durchaus auch dem positive Seiten abgewinnt. Fakt ist aber, dass in der evangelischen Kirche, ich würde sagen spätestens seit dem 19. Jahrhundert, wahrscheinlich in der praktischen Frömmigkeit schon früher, Maria zu einem dieser großen Abgrenzungsthemen wurde. Wir halten uns da ganz bedeckt, wir machen da überhaupt nichts zu, weil dann werden wir katholisch. Als mich die Journalistin des Kirchenkreises, die Frau Dünow, die Tage auf unsere Veranstaltung ansprach, meinte sie auch sofort, Maria, ich wusste gar nicht, dass wir Evangelischen damit was zu tun haben. Also, kommt ja doch auch in unserer Bibel eigentlich vor, aber das ist so ein Reflex davon, glaube ich, wie viele Evangelische denken. Mein Weg ging dann weiter. Ich habe irgendwann, allerdings schon, als ich längst nicht mehr im Studium, tatsächlich eher in meiner Zeit als Pfarrer, mich so ein bisschen mehr interessiert, zum Beispiel für die alte Kirche, für die Orthodoxie auch, und habe mit Erstaunen festgestellt, dass vieles von dem, was wir so als klassische marianische Dogmen ansehen, schon in der alten Kirche etwas völlig Selbstverständliches war und auch völlig selbstverständlich mit sehr theologisch gewichtigen Gründen. Das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Mich hat auch ins Nachdenken gebracht zum Beispiel die Frömmigkeitspraxis der Ostkirche. Ich habe schon gesehen, eine typische ostkirchliche Marienikone hängt ja auch da hinten an der Wand. Ein klassischer Typ. Auch das Fürbitte zu Maria, das, was die Reformatoren kritisiert haben, man findet es in der Ostkirche, man findet es sogar schon in der frühen, ganz frühen Christenheit. Und das hat mich insofern tatsächlich sehr ins Nachdenken gebracht, weil ich als evangelischer Theologe ohnehin schon lange den Eindruck habe, dass in unserer Kirche im Gefolge der Reformation manche Weichen einfach falsch gestellt wurden. Ich darf das einfach mal so offen sagen. Ich glaube, dass wir uns von der Leiblichkeit der Bibel in jeder Hinsicht, was Frömmigkeitspraxis und Stil, was Blick auf die Geschichte angeht, entfernt haben zugunsten einer Idealisierung von Jesus und Gott, zugunsten einer Vergeistigung. Und da ist aus meiner Sicht einfach zu viel ausgeblendet worden. Sie werden ja heute auch in der evangelischen Kirche zum Beispiel, jedenfalls hier in reformierter geprägten Gegenden, ganz böse angeguckt, wenn sie sich auch nur hinknien, um mal zum Beispiel zu nehmen. Da kriegen sie richtig Ärger. Obwohl das ja eine der ältesten Gebetsgesten ist, die in der Bibel massenhaft vorkommt. Das zeigt so, wohin bei uns der Trend gegangen ist. Es ist so vergeistigt, es ist antikatholisch. Und dadurch entsteht natürlich ein Vakuum, wo ich im Moment das Gefühl habe, in unserer Kirche, das driftet alles total auseinander. Jedenfalls in der Landeskirche, es wird gefüllt durch beliebigste Inhalte und Praxisformen, weil man sich an das, was uns eigentlich verbindet, was biblisch fundiert ist, was auch Tradition der ältesten Christen ist, nicht mehr erinnern will, um nicht in den Ruck zu kommen, katholisch zu werden. Naja, das hat mich jedenfalls doch in vieler Hinsicht sehr ins Nachdenken gebracht. durchaus auch selbstkritisch. Ich fand es sehr interessant, auch nochmal zu lesen, was Luther und die Reformatoren selber dazu gesagt haben, die Eparia durchaus sehr hoch geschätzt haben. Für die das überhaupt kein Problem war, die auch die 3 der 6 klassischen Marienfeiertage, die einen biblischen Bezug hatten, unbedingt beibehalten wollten. Davon ist in unseren evangelischen Landeskirchen, selbst in lutherischer geprägten, ja gar nichts mehr übrig. Überhaupt nichts mehr. Und damit würde ich sagen, ist auch ein großer Teil wichtiger biblischer Tradition, was kann Maria sein für uns, für unseren Glauben, als Vorbild, aber ich glaube nicht nur als Vorbild, sondern auch ein bisschen als Weggeleiterin. Dieser Ikonentypus da hinten, das ist, wenn ich mich nicht irre, der, ich muss mal eben sehen, ich kann nicht ganz genau sehen, nein, doch, das ist der Eleusa, der Erbarmungstypus. Es gibt da einen anderen, Odigetria heißt der, das sind sozusagen Maria und Christus in ihrer Verbindung als Weggeleiter auch für die Gläubigen. Das ist ein Gedanke, mit dem ich persönlich jedenfalls sehr viel anfangen kann. Jo, soweit vielleicht erstmal, oder?
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, das waren schon gute Anfangsstatements, wo man merkt, es sind unterschiedliche Prägungen da, aber auch die Suche nach Verbindungen, wo wir irgendwie darin auch in Gemeinschaft sein können. Im Vorfeld zu diesem Gespräch haben wir uns überlegt, wo könnten irgendwie Schwerpunkte für heute liegen, und wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen rauszugreifen, was Möglichkeiten davon sind. Ein Gedanke, den ich dachte, ich spannend finde, wir stellen fest, Maria spielt eine Rolle in der Schrift. Wir stellen fest, es gibt verschiedene Stellen dazu. Da ist zum einen die Geburtsankündigung, ihr Loblied darauf, die Hochzeit zu Kana. Und ich finde eine ganz spannende Stelle, die ich auch letztens noch im Perikopenkalender gefunden habe, ist Jesu wahre Verwandtschaft, wo er sagt, meine Geschwister und meine Familie, das sind meine Geschwister im Glauben. Und da fände ich es doch eigentlich auch mal spannend, darüber nachzudenken, wie stellen wir das eigentlich im Verhältnis zu Maria? Wie bauen wir das eigentlich dazu dann auf, wo wir sagen, Maria hat so eine wichtige Rolle, wenn Jesus sagt, naja, aber meine Verwandtschaft, das sind doch meine Geschwister im Glauben.
Ja. Da müsste man jetzt natürlich zunächst mal gucken, dass wir bei Markus, Matthäus und Lukas durchaus unterschiedliche Akzentsetzungen haben. Der härteste Akzent ist eindeutig bei Markus. Die Szene, auf die Sie angespielt haben, ist, die Verwandten Jesu kommen und sagen, wir müssen ihn nach Hause holen, er ist doch von Sinnen. Dann folgt darauf die Debatte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, ob Jesus einen bösen Geist hat zum Dämonen austreiben. Und anschließend kommt dann nochmal der Hinweis, deine Verwandten, Mutter und Brüder und Schwestern sind draußen. Und Jesus sagt dann, meine Verwandten, meine Brüder und Schwestern sind diejenigen, die das Wort Gottes befolgen und im Glauben verbunden sind. Das heißt also, das, was hier geschieht, nicht die leibliche Verwandtschaft ist das Entscheidende, sondern die geistige, die Verwandtschaft im Glauben. Hier als Beispiel für das neue Reich Gottes, man spürt an dieser Stelle durchaus, dass das Verhältnis Jesu zu seiner Familie hier angespannt war, dass sie Schwierigkeiten damit hatte, dass der Sohn durch die Lande zog. Nicht sesshaft war. Bei Matthäus und vor allen Dingen bei Lukas wird das Ganze dann etwas geglättet. Da wird das Verhältnis zu Maria, beziehungsweise zur Mutter und zu den Geschwistern, oder auch nicht Geschwister, je nach Sicht der Dinge, dann durchaus entspannt.
Entschuldigung, Geschwister oder Nicht-Geschwister, aber das ist doch eigentlich auch in der Schrift sehr deutlich, dass Jesus Brüder hatte, die auch mit Namen genannt sind.
Ja, so ganz eindeutig ist das nicht. Zunächst mal, es werden da die Namen genannt, Jakobus, Joses, Judas und, wer war der vierte? Egal. Aber unterm Kreuz werden ja auch Frauen genannt. Und da taucht auf Maria, die Mutter des Joses und des Jakobus. Dann taucht an einer anderen Stelle auf Maria, die Mutter des Judas. Und ob das dann alles das Gleiche ist, ist durchaus nicht notwendig gesagt. Man kann das hundertprozentig exegetisch hier nicht feststellen. Wenn man, andererseits ist die Entwicklung, ja, greift man da schon mal durchaus rein, dass Maria Jungfrau war, nicht nur bei der Empfängnis, sondern auch bei der Geburt und eigentlich während ihr ganzes Leben, immerwährende Jungfrau, ist eine Entwicklung, die im 2. Jahrhundert eigentlich dann erst richtig anfängt, mit dem sogenannten Proto-Evangelium des Jakobus. Das ist eine apokryphe Schrift, Ende des 2. Jahrhunderts wahrscheinlich entstanden, in der die Lücke der Evangelien geschlossen wird, weil da nichts über Maria erzählt wird, wird hier alles Mögliche über sie erzählt. Daher wissen wir, dass Maria Anna und Joachim als Eltern hatte, ja, und vieles andere. Ja. Und an der Stelle wird auch eindeutig gesagt, das sind nicht die leiblichen Brüder Jesu, sondern das sind die Brüder von Josef aus der ersten Ehe, also Halbbrüder. Es gab später noch eine andere Tradition, wonach es dann Vettern sind.
Und man muss auch dazu sagen, das griechische Wort, das da steht, Adelphos, man liest in neueren Kommentaren manchmal, nein, das hieße nur leiblicher Bruder, das heißt es nicht, das stimmt nicht. Weil selbst im neuen theologischen Handbuch zum NT, was relativ neu steht, das drin ist Unsinn. Man braucht nur in klassische griechische Wörterbücher reinzugucken, um zu sehen, dass zum Beispiel in der griechischen Bibelübersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta es mehrere Stellen gibt, wo das Wort Adelphos tatsächlich Verwandter im weiteren Sinne heißt. Zum Beispiel bei Mose und Lot, die sich Abraham und Lot, wo sie sich trennen, da sagt er, wir sind doch Brüder, steht da im griechischen Text, sind sie natürlich leiblich nicht. Also dieses Wort hat nicht diese enge Bedeutung. Und wie Sie ja schon gesagt haben, auch die in der alten Kirche konnten schon griechisch genug, um ihr griechisches Neues Testament zu lesen und sich da Gedanken darüber zu machen. Und sie sind jedenfalls nicht über die Stelle gestolpert. Ich komme aber nochmal auf das zurück, worum es dir ja ging, diese etwas ambivalente Beziehung, die ja da in dem Text nach Markus sehr deutlich durchscheint. Mein Eindruck ist, das ist in der Tat ein Thema gewesen, was die schon sozusagen die Zeit der Autoren der Bibel sehr beschäftigt hat. Ich glaube aber, dass dieses Thema sozusagen explizit bearbeitet wird, dann im Evangelium, was wir nicht genannt haben, nämlich im Johannesevangelium. Wenn Sie mal überlegen, die erste Geschichte, wo Jesus tatsächlich in Aktion tritt, ist im Johannesevangelium die Hochzeit zu Kana. Da tritt Maria auch auf. Sie ist da auch und die Jünger Jesu. Sie werden am Anfang interessanterweise getrennt voneinander genannt, am Ende nicht. Dort redet Maria ja Jesus an und sagt hier sie, was sie ist und so, nachdem der Wein ausgegangen ist. Und da sagt Jesus ja, dieses harte Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich würde sagen, das ist ein Reflex auch von dieser Stelle, da geht es genauso drum. Im Weiteren handelt aber gerade dieser Text, so meine ich, von dem Rollenwechsel, der passiert. Maria wird nämlich in dieser Geschichte zu ersten Gläubigen. Sie sagt ja, trotzdem, obwohl er sie so harsch anmacht, tut das, was er sagt. Sie lässt sich darauf ein. Und hinterher wird am Ende der Geschichte erzählt, Maria, Jesus und die Jünger gehen gemeinsam weg. Und diese kleinen Hinweise sind ja in diesen Geschichten immer sehr wichtig. Maria wird eingeladen. So, es gibt aber noch eine Fortsetzung. Maria taucht nämlich im Johannesevangelium jedenfalls so entscheidend nicht weiter auf, bis auf die Szene unterm Kreuz. Die kennen Sie alle, weil es eine klassische Szene der Malerei ist. Maria und der Lieblingsjünger stehen unterm Kreuz und dann sagt Jesus wieder, redet sie an als Frau, sagt dann aber zu ihr, siehe dein Sohn und sagt zum Lieblingsjünger, siehe deine Mutter. Und ich würde diese Geschichte so verstehen, dass hier sozusagen der Rollenwechsel, der Perspektivwechsel im Blick auf Maria sozusagen vollendet wird, dass hier Maria in eine neue Reihe, in eine neue sozusagen Bedeutung einrückt, nämlich, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, als Mutter des Glaubens und der Kirche. Der Lieblingsjünger, der sozusagen der exemplarisch geliebte Jünger ist, ganz klar, es gibt eine neue Familienbeziehung innerhalb der Kirche. Was aus meiner Sicht auch sehr dafür spricht, in der Apostelgeschichte, wo es ja sozusagen weitergeht, die Geschichte nach Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten, wird zwar am Anfang ausdrücklich gesagt, Maria ist dabei, aber sie taucht eigentlich nicht auf im Sinne von, dass sie irgendwie da jetzt in diesen ganzen Diskussionen und Auseinandersetzungen eine Rolle spielen würde. Ich habe im Vorfeld mal überlegt, wie muss ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Und es starb ja so die Queen vor einigen Wochen und ich habe gedacht, wahrscheinlich hatte Maria da schon diese Rolle. Sie hielt sich aus dem Alltagsgeschäft aus. Sie war aber tatsächlich so eine Art geistiger Bezugspunkt. Denn die Marienverehrung, die setzt ja ganz schnell nach der Zeit des Neuen Testaments ein. Und die ist mit Sicherheit nicht vom Himmel gefallen, sondern hat mit Sicherheit schon sozusagen ihren Anknüpfungspunkt in der Zeit, die das Neue Testament hat. Also das heißt, wir erleben einen Rollenwechsel. Es gibt sozusagen die tatsächliche Mutterschaft Jesu, über die müssen wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen. Geburtsgeschichten Jesu, Vorgeschichte der Geburt, Magnificat, Verheißung durch den Engel. Es gibt den Rollenwechsel zur Zeit sozusagen des Lebens Jesu. Und es gibt am Ende nochmal den Rollenwechsel, wo Maria sozusagen einrückt in eine neue Rolle als sozusagen die exemplarische Mutter des Glaubens, der leibhaftig das geschehen ist, wo jeder Glaube eigentlich von lebt. Übrigens nur so als kleine Erhärtung. Es gibt zum Beispiel im Galaterbrief eine Stelle, wo Paulus über die Galater schreibt und wo selbst Paulus sagt, ich habe ja in Geburtswehen gelegen wegen eures Glaubens. Wo Paulus kein Problem hat, diese mütterlichen Metaphern zu verwenden, um klarzumachen, sozusagen das, wie der Glaube zur Welt kommt, wie der Glaube in einem Menschen Gestalt annimmt, das hat durchaus was Mütterliches, ist nicht mit männlichen Metaphern vielleicht zu beschreiben, sondern wirklich eher mit diesen weiblichen, wie eine Geburt. Und das hat, würde ich meinen, sicher was damit zu tun, mit der Rolle, die Maria da gespielt hat, obwohl bei Paulus zugegeben, Maria ja noch gar nicht vorbei.
Ja, ich möchte das noch ein klein bisschen ergänzen. Im Johannesevangelium wird der Name Maria nie genannt. Genau. Der Name der Mutter taucht nicht auf, weder mit dem Kana noch unterm Kreuz. Und auch der Name des Lieblingsjüngers wird nicht genannt. Deshalb wird er ja so gerne spekuliert. Der Lieblingsjünger sei Johannes, der Autor des Evangeliums. Aber das entspricht nicht der Intention dieses Evangeliums. In beiden Fällen werden die Namen deshalb nicht genannt, weil Maria und der Jünger, den Jesus liebte, eben nicht konkrete einzelne Personen sind, sondern weil beide für die Gemeinde stehen. Und hier wird ein Bezug hergestellt zwischen der kirchlichen Gemeinde, zwischen der Kirche und Maria, was im katholischen Bereich und in der Lehrentwicklung dann auch gerne mit Mutter der Kirche, Mutter des Glaubens beschrieben wird.
Übrigens bei Martin Luther auch. Also dass Maria diese Rolle hat, in einer gewissen Weise sozusagen die Erste zu sein und in der Hinsicht sozusagen vorbildliche Verkörperung des Glaubens zu sein und in dem Sinne auch Mutter der Kirche zu sein. Das ist selbst bei Zwingli und Calvin, bei den Reformatoren finden sie das ganz selbstverständlich, dass die noch so reden. Ja. Das ist eher etwas, was sozusagen in der Mentalitätsgeschichte des Protestantismus in den Jahrhunderten danach so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber als das eigentlich völlig klar war, dass sie das ist und dass sie darin auch eine unvertretbare Rolle hat, das finde ich, ist jedenfalls von diesem biblischen Kontext her aus meiner Sicht jedenfalls kaum zu bestreiten eigentlich.
Ja, und diese Rolle wird eigentlich bei der Hochzeit von Kana nochmal gut beschrieben, wenn Maria sagt, tut, was er euch sagt. Ja, genau. Das ist genau die Rolle, die Maria ja hat. Sie verweist auf Jesus und sie verweist uns darauf zu tun, was Jesus sagt. Sie verweist uns zu glauben im Endeffekt wie sie.
Ja, und zum Beispiel gerade bei Luther ist auch sehr wichtig, nochmal klarzumachen, sie durchleidet ja sozusagen auch mit die Schmerzen am Kreuz. Und neuere Ausleger ergänzen das sogar noch und sagen, da kommen sie nochmal auf diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast, sie durchleidet auch die Schmerzen der Gottesferne, der Ferne von ihrem eigenen Sohn. Und auch in der Hinsicht ist sie uns sozusagen mindestens Vorbild, als sie sozusagen exemplarisch das durchsteht, die Ferne, das Finden der Rolle, das Mitleiden unterm Kreuz, das mütterliche Mitleiden, was sich ja nochmal an Intensität unmittelbar nach dem persönlichen Selbsterleiden durch Christus selber kommt, das ist da eigentlich doch sehr, sehr deutlich, ja, das würde ich auch sagen. Wir haben jetzt natürlich noch gar nicht über den Anfang gesprochen, wir sind gleich mitten reingesprungen, wie das eigentlich so mit der Geburtsgeschichte, weil da geht es ja nochmal um das Thema Jungfrauengeburt und so.
Genau, wäre jetzt auch mein nächster Ansatzpunkt gewesen. Wir haben jetzt viel schon gehört, immer wieder das angesprochen von Jungfrauengeburt, unbefleckte Empfängnis, Gottesmutter sein. Und ich würde sagen, das ist ja was in allem, wo, glaube ich, auch viele Menschen in unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft sagen können, ja, Maria scheint mir erstmal so eine nette Frau gewesen zu sein, wo ich sagen würde, da wird es, glaube ich, schwierig für viele. Also das ist auch schon in unseren Freikirchen unterwegs gewesen, man sich fragt, ist das so notwendig mit der Jungfrauengeburt? Ist ja auch, wenn wir in die evangelische Theologie reingehen, zum Beispiel Bultmann anschauen, der sagt, wir entmystifizieren das Ganze ein bisschen. Muss sowas überhaupt da drin sein? Genau, deswegen dachte ich, frage ich doch einfach mal auch im Blick auf die Geburtsankündigung, wo ja klar ist, die Jungfrau empfängt den Sohn, wo sie und du, wo ihr das auch die Notwendigkeit und die Wichtigkeit davon seht, dass wir daran, dass daran irgendwie auch festgehalten wird oder ob das überhaupt eine Notwendigkeit ist.
Ja, wenn man die Evangelien nimmt zunächst mal, taucht die Jungfraugeburt ja nur bei zwei Evangelien auf, im Matthäus und im Lukas-Evangelium. Markus und Johannes kennen die nicht, Paulus kennt sie auch nicht, an einer einzigen Stelle im Galaterbrief schreibt ja Paulus, geboren von einer Frau. Und das ist schlichtweg die Tatsache, Jesus ist Mensch. Jetzt haben wir zwei verschiedene Evangelien, in denen das steht. Die beide Kindheitsgeschichten unterscheiden sich ja auch recht deutlich voneinander. Die kann man nicht so einfach harmonisieren, obwohl man das ja ganz gerne macht. Man sucht die schönsten Stellen zusammen und macht eine wunderbare Weihnachtsgeschichte daraus. Wenn wir denjenigen nehmen, der am meisten über Maria geschrieben hat, das ist der Lukas, da ist Maria selbst auch im Interesse. Bei Matthäus ist ja das Interesse eigentlich wesentlich stärker auf Josef gerichtet, der hier dieses Glaubenszeugnis vollbringen muss und Maria annimmt in ihrer Schwangerschaft. So, muss man das glauben? Ich denke, wir sollten erstmal überlegen, wo kommt es her. Die ersten Christen, die Evangelisten, die Theologen, mussten in irgendeiner Form ja darstellen, was ist mit Jesus los, was ist hier passiert. In der Auferstehung haben sie Jesus als Gottes Sohn erfahren. Und dann ist die Frage, in der Auferstehung, wie weit geht das zurück, ist das ja nicht im ganzen Leben der Fall. Und wenn es im ganzen Leben der Fall ist, dann muss das auch zu Beginn dieses Lebens der Fall sein. Und wie kann man sowas darstellen, wie kann man sowas ausdrücken? Es gibt einmal die Möglichkeit der Präexistenzvorstellung. Am Anfang war das Wort war bei Gott und so weiter. Und das kommt in die Welt, wie auch immer. Bei Johannes hat man da keinerlei Anklänge an eine Jungfrauengeburt. Bei Matthäus und bei Lukas haben wir ein anderes Bild darin, nämlich dieses Bild der Jungfrauengeburt. Und ja, eigentlich haben wir hier eine neue Schöpfung. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss darstellen, hier kommt etwas, das ist nicht menschlich, nicht von Menschen, nicht aus menschlichem Willen, sondern es kommt von Gott. Aber gleichzeitig ist hier ein Mensch. Von Gott kommend, die eine Seite, das wird beschrieben hier mit dem Bild des Geistes bei Lukas, der Maria überschattet, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, aber auch ein Mensch, dafür braucht man die Maria. Ne, beides zusammen. Und da kam dann das Bild, das man aus der griechischen Übersetzung der Septuaginta vom Jesaja Kapitel 7 hat. Eine junge Frau wird ein Kind empfangen und gebären und dieses Kind ist zum Heil da. Wird auch den Namen Immanuel dann tragen und so weiter. Die werden ja benannt. Diese Lesung taucht ja in der Weihnachtszeit immer auf. Und dieses Bild wird jetzt übertragen und wird genommen. Das Ganze hat nicht den Zweck, irgendeine biologische Tatsache zu beschreiben, sondern es geht darum zu beschreiben, wer ist eigentlich Jesus und welche Bedeutung hat er für uns. Das Ganze ist also christologisch zu verstehen und nicht, zunächst mal nicht mariologisch. Das wird erst später noch für die Entwicklung wichtig. Und von daher wäre die Frage, ist das jetzt historisch so geschehen oder nicht, zweitrangig. Nicht die wichtige Frage. Man kann Jungfrauengeburt durchaus als Bild stehen lassen und zu sagen, das ist aber jetzt keine biologische Aussage. Der leibliche Vater war Josef. Warum auch nicht? Ne? Aber in Jesus ist Gott in die Welt gekommen und da ist natürlich nicht Josef der Vater. Die Mutter kommt man nicht drum herum.
Ja, dann vielleicht darf ich noch mal kurz, ich würde gerne da direkt sozusagen vielleicht erstmal sagen, ich sage mal was dazu und dann könnten wir, weil das ist ja so ein geschlossener Block, nur ich es vergesse. Ich würde gerne mit so zwei biblischen Anmerkungen anfangen. Das erste, Sie haben ja gesagt, Man hört es ja oft, ja, die griechische Bibel hat da in Jesaja 7,14 das Wort Parthenos, Jungfrau, eingesetzt, wo im Hebräischen was anderes steht. Im Hebräischen steht das Wort Alma, das bedeutet unverheiratete Frau. Und natürlich waren unverheiratete Frauen zur Zeit des Alten Testaments Jungfrauen, selbstverständlich. Und diejenigen, die die griechische Bibel im 2. Jahrhundert vor Christus übersetzt haben, vom Hebräisch ins Griechisch, waren ja selbst Juden. Und sie haben offenbar dieses Wort Jungfrau als angemessene Umschreibung empfunden. Also lassen Sie sich das nicht erzählen, dass das eine Fehlübersetzung ist. Das stimmt nicht. Die zweite Sache, ich bin mir zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob, ich komme immer wieder gerne aufs Johannesevangelium zurück, ob im Johannesevangelium nicht doch die Jungfräulichkeit Marias zumindest vorausgesetzt wird. Schon ganz am Anfang, im ersten Kapitel, heißt es interessanterweise über die Christen im 13. Kapitel, da geht es in Vers 13, da wird so gesagt, im Rahmen dieses Hymnus, am Anfang war das Wort, da heißt es, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das wird dann nicht von Maria, sondern von den Christen gesagt. Und meine Vermutung ist, hier ist diese Idee, dass Maria in dieser Hinsicht Urbild und Vorbild des Glaubens ist und dass das, was man über sie aussagen kann, in einem geistigen Sinn auch über die Christen aussagen kann, schon längst passiert. Anders kann ich diesen Satz eigentlich gerade in seiner Pointierung nicht verstehen, sozusagen Übertragung der Jungfrauengeburt auf das Entstehen des Glaubens im Menschen. Ich würde aber, wenn wir jetzt auf die Jungfrauengeburt zurückkommen, mal gleich die Frage sagen, muss man das glauben? Ich würde vielleicht versuchen, erstmal positiv zu verstehen, worum geht es da eigentlich? Ich meine, stellen wir uns das vor, um die Zeitenwende, eine wahrscheinlich eher 14- als 18-jährige Frau wird von Gott gewürdigt, ohne Zutun eines Mannes das Entscheidende zur Welt zu bringen, buchstäblich. Es wird im Lukas-Evangelium ausdrücklich Wert gelegt, dass sozusagen die Geschichte abwartet, bis sie darauf antwortet. Denn dieses Ja Marias zu dem, was Gott tut, ist etwas, was in der ganzen christlichen Tradition bis hin zu Luther und Calvin und Zwingli immer wieder hochgehalten wurde. Gott will zur Welt kommen, das Wort soll Fleisch werden, aber er tut es nicht ohne die Zustimmung dieser einen kleinen, armen, zunächst durch nichts irgendwie besonders hervorgetanen Frau. Und da würde ich gerne auch nochmal zurückkommen auf das, was ich hier gerade aus dem Johannesevangelium vorgelesen habe. Und Gott tut das ohne Männer. Er tut es ohne das, ne, was sonst das Selbstverständliche ist, dass die Männer das Sagen haben, dass sich nach denen das bezieht. Weil offenbar da auch der Hintergrund steckt, dass das, worum es hier geht, tatsächlich eher sozusagen weiblich konnotiert und weiblich beschreibbar ist, und dass die Männer da tatsächlich mal außen vor bleiben. Dass das eine Sache ist, die Gott nun ganz allein mit einer Frau ausmacht. Und ich muss sagen, wenn ich das versuche so zu verstehen, gewinnt das für mich sehr viel, gewinnt das nochmal eine ganz andere Brisanz. Natürlich kann man sich immer an der Frage der Plausibilität des Wunders einhaken, aber das kann ich ja überall aus der Bibel, das kann ich an den Wundergeschichten, das kann ich an Pfingsten, Auferstehung, wie auch immer. Ich habe mal einen Muslim gehört, der sinngemäß, übrigens die Muslime haben da glaube ich auch kein Problem mit der Jungfrauengeburt interessanterweise, der gesagt hat, naja, also wenn wir das Gott nicht zutrauen, dass er manchmal auch ein bisschen was anderes trauen wir ihm denn dann zu, fand ich das interessant, das war schon Muslim zu hören. Also da wäre ich jetzt glaube ich erstmal ein bisschen entspannter, und ich meine, das wussten die vor 2000 Jahren auch, dass das jetzt nicht das Normale ist, dass Kinder ohne Zutun von biologischen Männern zur Welt kommen. Aber ich würde sagen, dieses, und da scheint doch schon die besondere Rolle, die Maria zugedacht ist, auf, gerade in dieser Geschichte. Und das, was in Jungfrauengeburt beschrieben wird, ist doch offenbar genau sozusagen der Versuch, wie bildlich das jetzt auch immer sein mag, aber das zum Ausdruck zu bringen. Die hat einfach kein anderes zu tun. Sie haben ja gerade das Brotevangelium des Jakobus zitiert. Da wird das ja auch sehr deutlich gemacht. Sie ist für sich, sie ist Jungfrau, sie hat im Tempel eine besondere Rolle. Und auch ihr Mann, der sie dann heiraten soll, Josef, der soll das nur in so einem ganz bestimmten symbolischen Sinne tun. Das ist jetzt historisch wahrscheinlich nicht Fakt, aber es spiegelt doch sehr deutlich auch das Interesse wieder, Maria hat eine besondere Rolle. Und da sehe ich jetzt eigentlich nicht, warum man ihr diese Rolle verweigern sollte, indem man sich zu sehr an dieser biologischen Frage nach der Plausibilität aufhängt, sag ich mal so. Und ich meine, dass es das auch außerchristlich gibt. es gibt so ziemlich alles, was in der Bibel vorkommt, irgendwie auch außerchristlich. Aber was ist das für ein Argument? Das gibt vieles, was heißt das? Man kann den Spieß auch umdrehen, so wie es früher die Theologen vor unserer Zeit getan haben, gesagt haben, naja, das ist eben die Vorausabschattung all dessen, was dann in Jesus endgültig Realität gewinnt, dass es das auch woanders gibt. Ich weiß es nicht, ich wollte nur sagen, es wird immer so gerne als Argument gegen die Bibel gebraucht, man kann, wenn man will, den Spieß auch umdrehen. Ich finde jedenfalls, es ist aus meiner Sicht jetzt nicht entscheidend. Es ist auch nicht entscheidend, ob es jetzt Muttergottheiten gegeben hat oder sonst was. Für mich ist entscheidend, dass Gott einer Frau eine ganz besondere Rolle zudenkt. Das finde ich was sehr Entscheidendes. Das mag sich auch in den Muttergottheiten anderer Religionen irgendwie widerspiegeln, meinetwegen. So, das war mir wichtig, das nochmal zu sagen, zu diesem Thema. Aber ich glaube, ich merkte schon, da gab es vielleicht ja auch nochmal etwas Gesprächsbedarf. Ich wollte es nicht abwürgen gerade, aber doch.
Man hat auch gemerkt, die Nervosität auf beiden Seiten. Man merkte, dass die Finger wurden nervös auf beiden Seiten.
Ja.
Genau, aber dann würde ich kurz die Rückfragen einholen. Ich habe hier einmal da und einmal da eine Rückfrage gesehen. Dann würde ich da mal die Ulrich anfangen.
Ich habe mal eine Frage dazu. Ich finde das faszinierend, was Sie ausgeführt haben zu dem Thema, zu dem Vorbild oder der Stelle Marias. Ich habe ein Büchlein mal gelesen, das hieß in den 70er Jahren die Glaubwürdigkeit der Evangelien von einem Paderborner
Staudinger.
Genau, danke. Er hat im Zusammenspiel mit einem schwedischen Theologen also sehr wohl begründet, wie historisch zuverlässig die Evangelien gerade seien im Unterschied zu allen möglichen anderen Zeugnissen aus der gleichen Zeit. Ich sage das nur mal ungeschützt jetzt da rein. Das beißt sich für mich immer ein bisschen mit dem, jetzt nicht speziell nur auf die Jungfrauengeburt, sondern das beißt sich für mich speziell generell immer ein bisschen mit unserem, Sie sagten das vorhin, rationalen Umgang, auch mit dem, wie wir heute Bibel lesen und Bibel verstehen wollen. Also als Rückfrage im Grunde. Wie verhält sich das?
Wenn ich kurz was dazu sagen darf, ich glaube, was man schon grundsätzlich akzeptieren muss, auch für die Bibel, dass es vor 2000 Jahren, und da ist die Bibel tatsächlich keine Ausnahme, die Interessenlage beim Schreiben solcher Art von Büchern grundsätzlich anders war als heute. Es ging weniger darum, Fakten irgendwie einigermaßen richtig darzustellen. Es ging tatsächlich eher darum, die Bedeutsamkeit von Ereignissen herauszustellen. Ich nenne mal so ein ganz prominentes Beispiel, gerade bei dem antiken Historiker, der eigentlich sich am meisten um Faktentreue bemüht, Thukydides, der 4 Jahrhunderte vor Christus über den Peloponnesischen Krieg schreibt. Da gibt es zum Beispiel eine ganz lange, ganz eindrückliche Totenrede des Perikles über die Toten des ersten Kriegsjahres. Diese Rede hat Perikles mit Sicherheit so wörtlich nicht gehalten, weil das geht über x Seiten. Die hat wahrscheinlich Thukydides, wir würden sagen, erfunden. Aber damit haben wir schon ein Werturteil gefällt. Für die Antiken war interessant, hätte er sie so halten können. Und schimmert in der Art, wie sie hier dargestellt wird, etwas davon durch, worum es geht. Ich glaube, das war das primäre Interesse. Ich meine, wir nehmen zum Beispiel im Neuen Testament, dass die Stammbäume bei Matthäus und bei Lukas nicht ganz synchron sind. Das ist den Leuten auch schon damals aufgefallen, aber es hat sie gar nicht so interessiert, weil das überhaupt nicht so ihre Fragerichtung war. Und ich glaube, das ist etwas, was man grundsätzlich erstmal zitieren muss. Das heißt jetzt nicht, dass die Bibel in vielen Einzelheiten nicht auch historisch ganz korrekt sein kann. Das meine ich damit nicht. Aber es ist auch nicht das primäre Interesse der Evangelien, sozusagen Faktenberichte zu liefern. Sondern die Bedeutsamkeit dessen, was damals passiert ist, auch für uns darzulegen. Ich weiß nicht, ob Sie das zufriedenstellt, das so zu hören. Aber darin unterscheidet sich die Bibel in nichts von dem, wie damals Literatur geschrieben und verstanden wurde. Also ich glaube, dieses isolierte Interesse an Fakten als solchen, das ist was ganz Modernes. Das gibt es auch erst seit vielleicht 200 Jahren oder so. Und man kann sich ja fragen, wozu ist es eigentlich gut, wenn das die Bedeutsamkeit der Fakten für uns doch mehr oder weniger ausblenden.
Oder ob im Gegenteil dadurch nicht viel ins Geheime verlagert wird, dass die Bedeutung nur noch indirekt sichtbar wird und nicht genannt wird.
Ja, oder so,
genau. Und daher sogar gefährlicher sein kann.
Oder indem man Fakten auswählt. Also man kann ja auf viele Weise auch unterschiedliche Bedeutung transportieren.
Den Evangelien ist es auf jeden Fall wichtig, deutlich zu machen, dass hier Gott in der Geschichte handelt, durch Jesus, in die Geschichte eingeht, dass er durch Maria handelt, dass dieses Ja, dieses gläubige Ja Mariens wichtig ist. Das ist den Evangelien wichtig. Aber jetzt in irgendeiner Form Fakten zu beschreiben, wie wir es gerne hätten, das machen wir nicht. Man kann keine Biografie Mariens daraus schreiben. Dafür ist außerhalb der Kindheitsgeschichten, ist, wie man merkt, das Interesse fast null erstmal.
Johannes, ist das eine direkte Rückfrage? Oder?
Von der Hinten,
genau. Okay, genau, aber die Frage, ob es eine direkte Rückfrage ist.
Ja,
es
waren ja noch bei der Jungfrauengeburt. Ne?
Ja. Nee, ich hatte jetzt eigentlich
nicht. Okay, ich dachte, ich hätte eben Ihre Hand gesehen, die sich
also
so nach oben gelegt hat.
Oder.
Das ist auch schön. Muss man auch wertschätzen.
Ja.
Okay, dann.
Aber ich habe eine Frage. Zwar spielt die Calvin und die Reformator sozusagen, spielt die Maria scheinbar gar keine große Rolle, oder?
Doch. Also bei Calvin merkt man, nimmt das schon ein bisschen ab, weil Calvin auch zum Beispiel so den altkirchlichen Festzyklus radikal entrümpelt hat, jedenfalls aus einem Verständnis. Aber bei Luther zum Beispiel spielt es eine ganz große Rolle. Und da waren Sie, glaube ich, von nicht da. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass Luther von den 6 Marienfesten die 3, die einen biblischen Bezug hatten, auch unbedingt weiter gefeiert haben wollte. Zum Beispiel. Und dass es viele Predigten gibt, in denen das bei Luther eine große Rolle spielt, gerade diese Vor- und Unbildlichkeit Marias in seinem Glauben, das steht für ihn völlig außer Frage. Für ihn steht eben nur in Frage, darf man Maria jetzt selbstständig anrufen, um Fürbitte, um Schutz, um Stärke bitten? Das war für ihn sozusagen das No-Go, die rote Linie. Da war ja auch ganz klar, auch die Bekenntnisse der Reformation, aber alles andere jetzt eigentlich nicht. Aber das ist vielleicht ein Thema, auf das wir gleich nochmal kommen. Aber ich habe da hinten mal noch eine Wortmeldung. Ne? Zwei sogar, ne?
Genau, wir haben hier zwei. Zwei junge Männer.
Ich stimme Ihnen gerne zu, dass die Frage nach der Historie seit mindestens 200 Jahren eine andere ist als vorher. Und das ist sicher eine hilfreiche Sache. Aber ich möchte doch auch gerne ein bisschen für die Frage nach der Geschichtlichkeit plädieren. Immerhin sagt der Prolog des Lukas-Evangeliums, dass ihm nur sehr, sehr wichtig ist, wenn man voraussetzt, dass da schon andere Evangelien geschrieben waren, hält es auch noch für wichtig, dem Theophilus alles möglichst deutlich, sag mal geschichtlich, nicht im modernen Sinne der Historie, aber doch so, dass es aus der Sicht des Lukas wirklich auch Fakten sind, um die es da geht. Aber ich denke, wir müssen uns gar nicht zu lange dabei aufhalten. Schon die Tatsache, dass wir viele Familien haben, spricht ja nun wirklich für die Vielfalt und für die Souveränität derer, die das geschrieben und dann tradiert haben. Also ich würde es vielleicht mal abgekürzt als so eine Mischung von historischem und von Bedeutsamkeitsinteressen bezeichnen. Aber das eine nicht ohne das andere. Es gibt keine absolut neutrale Darstellung der Dinge. Das war immer Interesse geleitet. Natürlich wollte den Glauben weitergehen und dafür werfen. Aber meine noch wichtigere Frage geht doch gerade auch nach dem, was anfangs diskutiert worden ist von den beiden, in die Richtung, ich frage das als evangelischer Christ, wo die Grenze ist. Also ich habe in der Tat gar kein Interesse daran, jetzt Maria als Heilsmittlerin zu verehren. Ich habe auch keine Probleme, sie als Glaubensvorbild auch zu sehen. Es wäre ja eine Verarmung, wollte mir nicht das, was Sie vorhin so positiv zu ihr gesagt haben, jetzt einfach als evangelische Leute streichen. Nein, nein, das ist doch wunderbar, dass sie wirklich zugestimmt hat, dem, was Gott vorhatte, zu tun. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Interesse daran, sie noch höher zu stellen. Und gerade, auch dass sie jetzt die Gebärerin Jesu war, ich scheue mich, Gottesgebärerin zu sagen, obwohl es ein fester Begriff war damals und in gewissen Kreisen immer noch. Aber ich kann keine Stelle des Neuen Testaments sehen, wo sie sich nicht als reiner Mensch geschildert wird und kein Übermensch. Und dennoch ist sie eine sehr wertvolle Person.
Ja, jetzt kommen wir eigentlich in den Bereich, wo Entwicklungen entstanden sind, um die Bedeutsamkeit Marias, die Wichtigkeit Mariens darzustellen. Und wo man dahin gekommen ist, dass über Maria immer mehr gesagt wurde. Zunächst mal, Maria wird geehrt, um Jesus im Endeffekt zu ehren. Denn wenn die Mutter dieses Erlösers ist natürlich eine wichtige Person und die wird natürlich verehrt. Aber Heilsmittlerin, Fürsprache, wir Christen sind ja nicht jeder für sich, sondern wir stehen in einer großen Gemeinschaft, in der großen Heilsgemeinschaft eigentlich, die man Kirche nennen kann. Und diese Gemeinschaft ist eine horizontale, hier, wir sind hier zusammen, aber es ist natürlich auch eine vertikale, nach oben, und es ist eine Diakone durch die Zeit hindurch. Wenn wir an die Auferstehung glauben, bedeutet das natürlich, dass diese Gemeinschaft nicht aufhört mit dem Tod, sondern dass sie weitergeht. Und dass wir verbunden sind mit diesen Menschen, die vor uns gelebt haben, und das wird von der alten Kirche, von der katholischen Kirche auch immer noch, von der orthodoxen Kirche auch, insbesondere Weise verbunden mit den Menschen, die als Heilige verehrt worden sind. Zunächst mal waren das die Märtyrer. Und wenn man miteinander verbunden ist, dann heißt es auch, dass man für den anderen einsteht. Da steckt die Fürbitte drin. Das ist ein ganz wesentlicher Sinn der Fürbitte. Nicht, dass man sich nicht direkt an Gott wenden kann, aber man hat die Hilfe von den anderen. Man bittet für andere, nicht nur für sich selbst. Das ist eine. Und zur Heilsmittlerin, wenn man den Begriff absolut sieht, ist er gefährlich. Der einzige Mittler des Heiles ist natürlich Jesus Christus. Maria ist es, wenn dann in sekundärer Weise. Nämlich, weil das Heil, das vermittelt wird zu den Menschen, immer durch Menschen vermittelt wird von Gott. Und in der Empfängnis Jesu ist dieses Ja, das Maria sagt, entscheidend wichtig. Gott handelt nicht gegen den Willen des Menschen. Er will die Freiheit des Menschen. Er hat den Menschen als freien Menschen erschaffen. Und damit wird diese Freiheit auch von ihm wertgeschätzt. Er hat Maria diese Freiheit gelassen. Sie hätte Nein sagen können. Aber dadurch, dass Maria Ja gesagt hat, hat sie an dem Erlösungswerk teilgenommen. Und das ist ganz wesentlich dabei. Insofern wird hier Heil und Gnade durch den Menschen, durch Maria vermittelt. Aber nicht in dem Begriff Heilsmittlerin. Den sollte man vermeiden. Es gab beim Zweiten Vatikanischen Konzil durchaus eine relativ starke Fraktion an Konzilsvätern, die dieses Maria als Mittlerin des Heiles dogmatisieren wollten. Das ist abgelehnt worden, glücklicherweise, würde ich sagen, bei dem Konzil, weil dann diese Unterscheidung nicht mehr klar ist. Das Konzil hat eindeutig betont, der eigentliche Heilsmittler, und da kann nichts dran ändern, ist Jesus Christus, aber dieses Heil wird durch Menschen gewirkt. Auch wir können für andere Heil wirken. Auch durch uns kann Gnade Gottes weitergehen an andere Menschen. Und warum soll man das jetzt nicht in einer besonderen Weise von denjenigen annehmen, die schon bei Gott sind und von denen wir glauben, dass sie im Himmel sind, um das mal einfach auszudrücken. Das wären ja die Heiligen im Grunde.
Kurze Rückfrage, meinen Sie damit die Wolke von Zeugen oder sowas, beispielsweise Hebräer?
Ja.
Mein Vorfragesteller hat das schon ganz wunderbar formuliert, was mir auch in den Kopf stürzte. Ich möchte aber nochmal ganz primitiv auf diesen tiefen Grund, auf die Grenze der Sache kommen. Maria als sehr besonderer Mensch, völlig klar. Maria als sehr besonderer Mensch im Himmel, über den wir kommunizieren, denn wir sind alle in der Gemeinschaft, auch völlig klar. Aber Maria zum Anbeten, nee. Wo ist da die Grenze?
Und da wäre jetzt für mich als evangelischer Christ voll und ganz die Grenze, dass ich eben jetzt zu Jesus Christus, zu Gott bete, aber Maria völlig beiseite. Da finde ich super die Geschichten. Ich formuliere das jetzt mal ganz glatt. Das lese ich mir gerne durch. Sie ist was sehr Besonderes, aber sie ist immer noch auf der Ebene der Menschen.
Ja.
Und daher würde ich kein Gebet zu ihr sprechen und auch in der Fürbitte. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, wie das im Katholizismus getan wird. Ich weiß jedoch, dass da in meiner Auffassung von außen die Grenze ziemlich zu verschwimmen scheint.
So, ich mal gleich was
kurz am Anfang. Also Maria wird nicht angebetet. Wenn das geschieht, dann ist das auf jeden Fall eine Überschreitung von Grenzen. Wenn man zu Maria betet und zu ihr fleht, um Fürbitte, dann ist das nicht ein nicht anbeten, sondern das ist eigentlich eine Verehrung. Und das ist das, was in solchen Gebeten, man kann sie loben, deshalb, weil sie für uns heilsgeschichtlich bedeutsam geworden ist. Ich denke, der Unterschied zwischen diesen Fassungen der Lieder macht das deutlich, vor allen Dingen bei Maria zu lieben. Wie aus einer Fassung, die durchaus in der Gefahr ist, zur Anbetung zu werden, eine Fassung wird, die das heilsgeschichtliche Wirken, das Wirken Gottes durch Maria preist.
Zu wem bete ich, wenn ich zu ihr bete und sie nicht anbete?
Es wird, Gott wird zu Gott durch Maria. So wird das formuliert dann. Aber angebetet wird immer Gott. Es kann gefährlich werden, das gebe ich zu.
Ja, brauche ich einen?
Braucht man nicht, man braucht es nicht. Man braucht es nicht. Das wird, die Gottunmittelbarkeit ist immer gegeben, man braucht es nicht, aber ich glaube, viele Menschen brauchen das. Und wenn man jetzt mal einen kurzen Blick ins Mittelalter tut, als Gott, als der strafende Gott erfahren worden ist, das war ja auch ein Problem von Martin Luther, ne? Der Gott, der straft, da braucht man irgendjemanden, der einen an der Hand nimmt und diese Strafe weghält von einem. Und das ist Maria. Maria ist die Mutter Jesu, und wenn die Mutter Jesus bittet, und Jesus ist ja auch dem Gesetz unterstellt, also hat er das vierte Gebot zu beachten, dann soll er das mal nicht erfüllen. Ne? Ja? Das war tatsächlich so, ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber das war für die Menschen sehr wichtig. Die brauchten das, weil die ein Gottesbild entwickelt hatten, das Angst machte. Und da brauchten die irgendjemand, der diese Angst ihnen nahm. Und das liegt dann daran auch, dass Gott gefühlt sich von uns wieder entfernt hat, vielleicht auch durch dieses rationale Denken. Und da braucht man eben das Emotionale, das Gefühlte, das Nähe, das Mütterliche oder das Väterliche, jetzt nicht in der traditionellen Sprache, der Vater ist der Herr der Familie oder sonst was, sondern das wird auch gebraucht. Und das war im Gottesbild verloren gegangen, im Gottesverständnis. Und das ist die Gefahr, wenn man nur noch rational dran geht. Das, was Sie ja vorhin auch angesprochen hatten.
Ich meine, wir kommen ja in so einen weiteren Kreis, das ist vielleicht für die Evangelischen unter uns tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil wir natürlich sehr so allein Christus, allein Gott, die Liebe und so weiter. Aber vielleicht haben wir dadurch auch mal, sage ich jetzt mal ganz offen, vielleicht auch manche Sachen aus dem Blick verloren. Maria, würde man ja sagen, sie wurde auch immer so betrachtet, sozusagen gehört ja zur großen Schar der Heiligen. Da zuckt man natürlich als Evangelischer schon wieder. Was ist das jetzt? Aber wenn man sich mal überlegt, ja genau, was sind jetzt eigentlich die Heiligen? Die sind ja jetzt, so wurde es glaube ich auch schon in der alten Kirche verstanden, sie sind ja jetzt nicht diejenigen, die durch ihre persönliche moralische Vollkommenheit sich irgendeinen besonderen Status erarbeitet haben, sondern sie sind doch eigentlich diejenigen, in denen tatsächlich das Evangelium in ihrem Leben handfest wirksam geworden ist. Übrigens selbst Karl Barth, der große evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts, hat ein ziemlich diskutiertes Kapitel über die Heiligen geschrieben, wo er die Heiligen so beschreibt als die Menschen, in deren Leben das Evangelium unwiderruflich eine große Störung hinterlassen hat, die es vom normalen Lauf der Dinge doch deutlich abweichend gestaltet hat. Fand ich eine sehr gute Beschreibung. Und ich würde sagen, in dem Sinne finde ich es auch als evangelischer Christ nicht unwichtig, ob es Heilige gibt oder nicht. Weil das ja mit der Frage zu tun hat, wie wirkt Gott denn in dieser Welt? Trauen wir es Gott zu, dass er Menschen vielleicht in einer besonderen Weise begnadet, vielleicht auch manchmal durchaus stört? Ich meine, wenn man mal die Biografien vieler Heiligen liest, auch klassischer, angefangen bei Franz von Assisi, hat man ja nicht das Gefühl, als wäre das so ein bruchloses Leben, ganz im Gegenteil. Aber rechnen wir eigentlich damit, dass Gott im Leben von Menschen auch mal besondere Spuren hinterlässt? Und da würde ich nur wieder sagen, und an allererster Stelle im Leben von Maria, deren Leben durch die Berührung mit Gott und seinem Evangelium, das sie zur Welt bringt, nun ja auch eine, sicher eine Wendung erfahren hat, die ich sonst nicht hätte. So, was kann das dann bedeuten, sage ich jetzt auch mal ganz bewusst für uns Evangelische. Also eins ist, glaube ich, klar, wenn ich sozusagen auf einen Heiligen sehe, dann interessiert mich darin tatsächlich das Evangelium in seinem Leben am Berg zu sehen. Dann interessiert mich nicht seine moralische Vollkommenheit, sondern die Art und Weise, wie das Evangelium bei ihm Gestalt gewinnt, vielleicht sein besonderes Charisma, das unter den Menschen zu leben und weiterzugeben. Das, finde ich, sollten wir auch als evangelische Christen durchaus beachten. Soll ich Heilige verehren? Da wird es jetzt natürlich schon ein bisschen schwierig. Wobei ich da persönlich mal ganz einleuchtend fand, es gab am Ende der Antike das Sechste Ökumenische Konzil, damals gab es eine gesamtkirchliche Versammlung, damals ging es um die Frage nach den Bildern, soll es überhaupt geben oder nicht, und sind das nicht Götzenbilder und so weiter, Diskussionen, die die Christenheit immer wieder führt, und die haben so eine Art Unterscheidung, die haben sie ja gerade im Grunde auch schon genannt, Herr Gondorf, die haben ja gesagt, es gibt die Anbetung, die gebührt Gott, das ist klar. Aber es gibt die Verehrung, haben die damals durchaus so gesagt, von Heiligen, von Bildern und so weiter, weil in denen verehre ich ja sozusagen etwas, was dann auf das Urbild, die Quelle übergeht, und eigentlich ist ja Gott gemeint, der dahinter steht. Und das fand ich, wenn man sich das nochmal in Ruhe klar macht, eigentlich muss ich sagen, warum soll ich das nicht einfach als Evangelischer tun können? Das heißt ja nicht, dass ich jetzt vor heiligen Bildern sozusagen den Heiligen anbete, aber dass ich sie einbeziehe in Verehrung, in Staunen, in gläubiger Dankbarkeit dafür, auf welche vielfältige Weise Gott durch Menschen in dieser Welt handeln kann. Das, finde ich, müsste doch auch Evangelischen erstmal nicht unzugänglich sein.
Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber wir sind schon bei der Stunde angekommen. Es gibt aber jetzt noch 4 Wortmeldungen und die würde ich jetzt final noch dran nehmen und dann...
Ja, aber wir haben noch bis um 9 Zeit, oder?
Vorhin angekündigt am Anfang.
Ja.
Eine Stunde, wir feststellen, wir haben ja jetzt noch 4 Wortmeldungen, also wer weiß, wie lange noch, aber ich wollte nur damit sagen, ich würde die Rednerliste jetzt schließen. Das könnte ich nur damit vorzeitig ankündigen. Ich weiß, es fällt Theologen und Theologinnen immer ein bisschen schwierig. Aber ich wollte das schon mal vor.
Lehrer zusätzlich.
Es ist einfach, ist eine schwierige Kombination. Nein, das ist natürlich ein großer Spaß. Aber ich fange erstmal hier vorne an.
Ich muss sagen, das, was ich sagen wollte, ist gerade in viel besserer Form von diesen beiden Herren auch gesagt worden.
Dann vielen Dank.
Ja.
Okay, dann gehe ich hier rüber. Ich glaube, hier war zuerst Johannes.
Also ich finde mal behaupten, dass es im evangelischen Bereich nichts gegen Vorbilder im Glauben gibt. Ob sie so abgehoben sein müssen, mein Fragezeichen dran, also immerhin nennt Paulus die Mitchristen Heilige. Also von daher wäre das alles eine große Auszeichnung. Die sind nicht perfekt, das sind Sünder wie Sie und ich, aber sie sind durch Gott geheiligt. Wunderbar. Dann habe ich eine Rückfrage, die jetzt wirklich an die katholische Seite geht, weil es nicht wirklich weiß. Würden Sie sagen, dass in der katholischen Volksfrömmigkeit, jetzt mal ganz positiv gesehen, der Unterschied zwischen Anbeten Marias und Nicht-Anbeten verschwimmt oder ist das sehr klar? Weil nach meiner Wahrnehmung ist das nicht klar, aber ich will mich natürlich nicht als Kenner der katholischen Volksfrömmigkeit hier
präsentieren,
der will ich.
Also ich würde sagen, der Unterschied verschwimmt. Deshalb habe ich auch dieses Lied Maria zu lieben genommen. Das andere Lied wunderschön prächtig, da verschwimmt der Unterschied ja auch. Das ganz sicher. Wir haben hier die Gefahr der katholischen Seite, dass mit dem überbordenden Gefühl, dass dann die Ratio irgendwo verloren geht. Das ist genau das andere. was Sie vorhin gesagt haben, Herr Lange, dass dann, wenn man nur noch historisch kritisch forscht, wenn man nur noch philosophisch, logisch an die Glaubensverhalten rangeht, dann bedeuten die einen nichts mehr. Dann geht die Bedeutsamkeit für einen selbst verloren. Und wir brauchen den Weg dazwischen. Und ich denke, dass nach der Reformation und insbesondere im 19. Jahrhundert dann gerade diese Frage nach der Verehrung Mariens, nach der Heiligenverehrung und ein absolutes Unterscheidungsmerkmal zwischen evangelisch und katholisch geworden ist. Um katholisch zu sein, musste man Heilige verehren, musste man Maria verehren und so weiter, um evangelisch zu sein, auf gar keinen Fall. Und ich würde von mir aus sagen, das hat katholischerseits zu manchen Abwegen geführt. Die sind mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil abgebrochen worden. Da hat man nicht mehr gesagt, Maria kann man nie genug preisen. Wir sagen nur was Maria, Maria, Maria und immer mehr. Könnte man dann bei Heiligen auf einer tieferen Ebene auch noch machen. Da wurde gesagt, Maria gehört in die Heilsgeschichte. Maria gehört in die Kirche. Und man hat den Abschnitt über Maria in die Konstitution über die Kirche hineingefügt. Und dann kam der Titel Maria ist Mutter der Kirche, Maria ist Mutter der Glaubenden. Damit bleibt man immer noch in einer Ehrung für Maria. Das auf jeden Fall. Aber man verhindert, dass Maria sich verselbstständigt, dass sie unabhängig wird von ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung. Und ich glaube, es wurde jetzt an ganzen Stelle sehr deutlich, dass sich die evangelische und die katholische Seite da an vielen Stellen recht gut annähern können eigentlich. Ich konnte von dem, was Sie gesagt haben, eigentlich so ziemlich alles unterschreiben. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Also noch ergänzen, was mich wirklich freut. Sie sagten vorhin, die Marienfrömmigkeit soll ja letzten Endes der Ehre Jesu Christi dienen.
Ja.
Wenn das geschieht, haben wir ja nicht das große Problem. Wir freuen für uns, dass wir an der Stelle tatsächlich
ablehnen. Ich hätte da auch noch eine Frage an unsere lieben Mitkatholiken heute. Vielleicht ist das auch nur ein subjektiver Eindruck, aber schütten Sie nicht gerade ein bisschen das Kind mit dem Bade aus?
Ja.
Also ich will Ihnen noch sagen, was mich auf die Idee bringt. Ich sagte ja vorhin schon, ich bin an einer katholischen Schule. Bei uns gehört so zum Standardprogramm, eine Wallfahrt nach Nieviges zu veranstalten.
Mhm.
Und seit langem ist es so, dass die auch ökumenisch mitgestaltet wird. Und es ist jetzt schon zweimal passiert, dass ich den Vorschlag gemacht habe, könnte man da nicht in dem Gottesdienst dort tatsächlich auch mal Maria zum Thema machen? Meine katholischen Kollegen gucken mich nur ganz begeistert an. Und ich denke, okay, es ist nicht mein Business, letztlich macht ihr es eure Sache, aber ist schon ein bisschen komisch, der klassische Marienwallfahrtsort und dann wird über Maria nicht mehr geredet. Ich wette auch, dass von den ganzen katholischen Schülern, die es bei uns gibt, wenn Sie da mal fragen würden, auch selbst bei den Älteren, wer von euch weiß denn, was zum Beispiel ein Rosenkranz ist oder so, behaupte ich niemand. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, mir ist es ja selber in den 70ern schon gegangen. Ich persönlich bedauere das etwas, weil ich schon finde, Karl Barth, den ich heute zum letzten Mal zitieren wollte, der hat mal irgendwann von einer demütigen Konfessionalität gesprochen, dass sozusagen jeder das, was er als Charisma seiner Konfession hat, in aller gebotenen Demut auch vertritt. Und also aus meiner Sicht dürften Sie ruhig auch ein bisschen mehr wieder Maria thematisieren. Wie gesagt, es sei denn, Sie sagen mir, nein, das ist eine Ausnahmeerscheinung, so ist es aber nicht. Im Großen und Ganzen ist es schon noch mal ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich erlebe es eigentlich, begegne die im katholischen Kontext nie.
Ja. Ist das so? Es gibt eine Wiederbelebung. Zunächst mal nach dem Konzil hat es tatsächlich fast von 100 auf 0 runter mit der Marienverehrung. Es gab einen absoluten Abbruch. Etwa 10 Jahre lang war Maria überhaupt kein Thema mehr. Bis dann Wolfgang Beinert, Bochumer Dogmatiker, sich wieder mit dem Thema Maria beschäftigt hat. Aber ich muss sagen, ich hatte Schwierigkeiten, neuere Literatur zu finden. Den Beinert, den hatte ich. Aber neuere Literatur. Und jetzt, also 4 Tage bevor letzten Mittwoch, ist dieses Buch erschienen. Das habe ich.
Ja, ich habe diesen Konflikt, wenn ich jetzt auf meinen eigenen Weg aus dem Katholischen sehe, habe ich wirklich über meine Oma diesen Zugang zum Rosenkranz gelernt. Also bei meiner Oma wurde der täglich gebetet. Das war einfach so. Wenn ich da in den Ferien war, bei meinen Eltern zu Hause auch sehr katholisch, gab es das nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich mit meinen Eltern nach, das ist so die Generation, Zweites Vatikanisches Konzil, wo da so ein starker Bruch passiert ist, also Rosenkranzgebet. Und ich würde sagen, wenn wir heute wieder mit all dem, was so aktuell ansteht, am Mystischen oder die Suche der Menschen, kann auch Rosenkranz heute wieder eine Gebetsform sein, wo ich denke, dass viele Zugang finden können. Das ist eine gute Hilfe, um ins Gebet zu kommen. Also das ist so für mich so Oma-Geschichte, deswegen habe ich immer meine Schwierigkeiten damit gehabt, aber wo ich älter werde, finde ich den Zugang wieder. Deswegen bin ich heute Abend auch gekommen, weil Maria zu einem Thema mehr gewesen wird, nicht nur durch Maria 2.0, sondern darüber habe ich mich mal wieder mit Maria mehr beschäftigt.
Ja. Und da hat man auch genau die Probleme. Wir waren ja jetzt nochmal nach Santiago gelaufen, von Porto aus. Der Weg, den wir von Porto aus nach Santiago gegangen sind, der läuft an vielen Stellen auch umgekehrter Pilgerweg nach Fatima. Da ist uns einer begegnet auf dem Weg. Nach Santiago waren eine ganze Reihe unterwegs. Das ist die eine Sache. Aber wenn man dann in eine Kirche geht, eine Messe besucht, einen Gottesdienst besucht, dann kann man das in Spanien und Portugal häufig erleben. Wenn man 5 Minuten vorher da ist, dann wird dann noch der Rosenkranz gebetet, aber in der Form ist einfach runterrasseln. Das ist, hat nichts mit meditativem Beten zu tun, für mich jedenfalls. Und das geht dann nahtlos in eine Messe über, die in Spanien innerhalb von 25 Minuten inklusive Predigt fertig sein kann. Auch das ist dann, auch das ist dann keiner, dann überlegt man sich, wenn jetzt jemand auf diesem Pilgerweg eingeladen wird, nimmt an dem Gottesdienst teil. Und wer das macht, der sucht ja auch etwas, der wird nur abgeschreckt dann. Also da müssen wir auch katholischerseits wieder viel lernen, aus der Routine rauskommen. Und wir brauchen auch, glaube ich, Maria als Vorbild. Das Magnificat haben wir gar nicht angesprochen. Ja, und an der Stelle ist Maria, ist ja Maria eine Prophetin im Rahmen der großen Propheten des Alten Testamentes. Das ist eine Verkündigung wie von Jesaja. Und welche Bedeutung dadurch auch Maria dann auch für die Befreiung der Frauen, für Befreiungstheologie in Lateinamerika hat, für die Rolle der Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft überhaupt. Lange Zeit konnte man mit Maria sagen, Frauen, ihr habt eine super Maria und damit seid ihr zufrieden und ihr könnt weiter unterdrückt bleiben. Habt keine Rolle zu spielen. Und das kann man genau andersrum sehen. Wenn Maria wirklich Beispiel ist, an dem man sich orientieren kann, dann wird man sehen, dass die nicht die Klappe gehalten hat. Jedenfalls nicht in der Darstellung des Lukas. Sondern sie hat von der Umwandlung der Machtverhältnisse gesungen.
Okay, dann gehen wir weiter. Wie gesagt, die Rednerliste ist ja geschlossen. Wir sind jetzt auch schon 8:45. Genau, deswegen gehen wir jetzt mal hier noch 10 Zeitwortmeldungen.
Wir sind ja in einem ökumenischen Kreis hier zusammen und ich erinnere mich, dass meines Johannes Paul II. Gewesen mal auf in irgendeinem Zusammenhang, wo es um die Zukunft der Kirche und der Ökumene ging, gesagt hat, ja, er könne sich die Einheit der Kirche unter Maria vorstellen. Da war ein sehr deutlicher Ausspruch von ihm. Ich weiß die Formulierung nicht mehr, aber von der Sache her. Also Einheit ja, aber nur unter, dass alle sich unter Maria zusammenfinden. So ungefähr war der Wortlaut. Und das entsprach ja auch so ein bisschen seinem persönlichen Motto. Er hatte wohl auch so als, die Päpste machen ja immer so ein persönliches Motto. Und das Motto, was er hatte, galt ja Maria. Das galt ja nicht Christus. Deswegen frage ich mal, wie sollen wir da als ökumenisch Gesinnte mit umgehen, dass wir uns unter Maria zusammenfinden sollen?
Ja, willst du das sagen?
Ja, zwei Sachen. Zweitens Maria. Das eine, sag ich jetzt aus meiner Sicht von der negativen Seite, vor allem wenn man nach Süddeutschland, nach Europa kommt, dann kann man in der Kirche zählen, wie viele Marien da stehen. Ich sage es ein bisschen schnapsig. Und man kann sich einen Spaß draus machen, welche Maria am meisten Bedeutung für die Leute hat. Da sind dann nämlich 20 Kerzen und die andere kriegt gerade ein kleines Kerzchen. Also das ist immer im ersten Monat, man tritt nach 5 in den Dom, da geht man gucken, da stehen wirklich, also ich mache mir manchmal einen Luft und zähle. Ich denke, das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Konnte ich nie, weil wir hatten auch kein Weihaltar zu Hause und so etwas, das gab es nicht. Aber ich habe seit einiger Zeit einen Liedtext, und bloß ein ganz kurzes Stück, von einem ehemaligen Jugendseelsorger von Köln, der jetzt allerdings nicht mehr so, der auch negative Seiten hat, ich sag mal so. Aber er hat für Altenberger, fürs Altenberger Wallfahrtslied geschrieben, du Gott, also zu Maria, ne, wir sehen dich im Strahlenkranz, da hängt ja dieses große Bild, das da so hängt, du Gott geschenktes neues Bild des Menschen und der Erde. Und das ist für mich, also, da kann ich mit Maria was anfangen. Das ist von Gott geschenkt, dieses Bild eines Menschen, der rausgeht aus dem, was normal ist. Nämlich sagt, als unverheiratete Frau, sag jetzt mal so, ja, ja, ich mach das. Wenn das auch noch ganz schlimm wird, aber ich mach das so. Also jemand, der raustritt aus dem ewigen Trott. Und das ist das Bild, das wir machen sollen. Und die Erde soll im Grunde genommen auch so auf Gott hinweisen, auf Gott bezogen sein, wie Maria das gemacht hat. Bloß so, das so zwei Pole in der katholischen Kirche, die also ich persönlich so kenne und sehe.
Vielen Dank.
Ja, wie nimmt die katholische Kirche das wahr, wie sie damit um mit diesem
Maria? Wenn man Maria als Bild der Kirche nimmt, so wie sehr lange ja vorher auch sehr deutlich gemacht hat, wie es im Johannesevangelium eindeutig ist, aber auch im Lukasevangelium.
Und in der Johannesgeschichte
und Offenbarung, wenn wir da noch kommen. Aber auch nicht
alle.
Offenbarung 12.
Schaffen
wir auch nicht mehr. Wenn man das so nimmt, Maria ist ein Bild der Kirche, sie zeigt, wie Kirche sein kann, wie Kirche sein soll, dann kann ich mit dieser Formulierung sehr viel anfangen.
Ja,
wenn es heißt, Maria ist so eine Übermutter oder sowas, dann wird es problematisch. Aber ich denke, vielleicht Franziskus hat im März, glaube ich, Russland und die Ukraine an das Herz Mariens geweiht. Auch eine Sache, die für uns schwierig ist. Ne, aber wenn man dahinter sieht, dass solche Konflikte, wie sie da ausgetragen werden, solche kriegerischen Konflikte, von uns Menschen alleine nicht gelöst werden können, sondern dass wir da Beistand brauchen, Fürsprache brauchen. Und diese Fürsprecherin ist traditionell eben tatsächlich Maria. Wir brauchen sie nicht. Aber man kann diese Unterstützung von menschlicher Seite auch ja an vielen Seiten gebrauchen. Dann kann das als Zeichen genommen werden, als Symbol dafür genommen werden, dass wir, um hier in den Frieden wiederzukommen, in eine vernünftige Situation zu kommen, Hilfe brauchen. Man kann sowas dann auch reinbringen in das wöchentliche Friedensgebet am Liedernplatz. Das passt dann da auch mit rein. Aber ich finde gerade die Fürbitte eine ganz wichtige Sache, weil wir damit nicht alleine stehen dann. Ne, ich weiß auch bei manchen Sachen, wenn man irgendwann angestellt hat, ist es manchmal einfach leichter, wenn man jemanden dabei hat, hinter dem man sich so halbwegs verstecken kann.
Ja, ich meine auch, für Sprache, die brauchen wir heute auch noch oft. Wenn man an junge Leute denkt, die vielleicht eine Stelle suchen oder so, haben die Fürsprache bei den, bei der Firma, bei dem Chef und so weiter. Also Fürsprache finde ich ganz wichtig und das ist Maria für uns. Ja. Wir halten Fürbitte die Vermittlung über Maria an ihren Sohn. Denn eine Mutter hat mehr zu bieten als Geld zu Fremden zum Beispiel. Ne? Und so stellen wir uns Maria vor. Maria ist unsere Mutter, die wir eben um Fürsprache bitten bei ihrem Sohn. Sie ist die Mutter der Christenheit. So sehe ich Maria.
Okay, vielen Dank auch für nochmal die weiteren Ergänzungen. Wir kommen jetzt aber wirklich zu unserer finalen Frage. Genau, da hinten.
Ach so. Ich reife wieder sehr, sehr ganz.
Immer gut, würde ich sagen.
Das sind alles in meiner Auffassung schöne Details und es ist spannend darüber zu diskutieren, wie die einzelnen weltlichen Auslegungen sind. Allerdings auch, das betrifft alle anderen Heiligen, diese Ebenen, auf die das bestimmte Personen setzt, die verstehe ich nicht ganz.
Warum auch eben?
Denn für meine Kenntnis, wie ich das gelehrt bekam, sind wir unter Gott und unter Jesus alle auf einer Ebene. Und selbstverständlich ist es in der weltlichen Hinsicht, eine Fürsprache zu haben, wenn ich eine Wohnung suche, wenn ich einen Job suche, das ist völlig super, denn wir haben Hierarchien. Aber im Glauben denke ich, dass das etwas sehr Projiziertes ist. Zumindest ist das mein Gefühl dabei bei der Sache. Und ich verstehe noch nicht so ganz, wie man das begründen kann, dass wir vor Gott eine Fürsprache brauchen, jemanden, hinter dem wir uns verstecken, nicht brauchen, sondern nutzen können, aufbauen. Aber das stellt ja dennoch in der Hierarchie freiwillig.
Moment, Moment, bevor jetzt nochmal Berufe aus dem Publikum kommen, möchte ich nochmal bitten, dass unsere Redner zuerst antworten dürfen. Und wenn es dann noch Ergänzungspotenzial gibt, dass wir dann das nochmal ausweiten.
Ich versuche das vielleicht mal als evangelischer.
Genau, ich bitte nicht, die Worte genau zu nehmen,
sondern. Nein, ich verstehe schon. Dies mit der Gleichheit. Im Prinzip ist es natürlich richtig. Auch die heiligsten Heiligen, Maria eingeschlossen, sind natürlich Menschen. Und das ist auch ganz wichtig, dass sie das bleiben und dass sie nicht zu göttlich im Wesen waren. Zum Beispiel wurde ja im Mittelalter lange darüber diskutiert, diese Idee von der unbefleckten Empfängnis, bedeutet das nicht, dass Maria doch zu so einem Supermenschen wird? Und es gab selbst im Mittelalter noch viele Stimmen, die gesagt haben, das wird sie, wenn wir das ernsthaft behaupten. Übrigens, Martin Luther war durchaus lange Zeit ein Freund der unbefleckten Empfängnis, weil er sagte, wenn Gott schon hier einen Menschen raussucht, dann macht er aber auch gleich hier richtig alles so.
Thomas von Aquin abgelehnt.
Worauf ich hinaus wollte, ist, also es geht um die Menschlichkeit. Andererseits, finde ich, gibt es doch Unterschiede und ich würde diese Unterschiede mal von mir aus sagen. Ich als Armin Lange wäre doch froh, wenn ich auch nur etwas von der Glaubensintensität jetzt von Maria mal ganz zu schweigen, aber ich könnte da jetzt einige Menschen aus der Geschichte nehmen, ob evangelisch oder katholisch oder orthodox, wo ich denke, das hätte ich auch gerne und diese Menschen, da würde ich schon sagen, da ist noch mal ein bisschen mehr passiert, als manchmal in meinem Leben leider passiert oder wo ich hoffe, dass ich so ein klein bisschen das auch sein kann. Also so würde ich das verstehen. Jetzt nicht, da gibt es jetzt die Hierarchie, aber dass ich selber sehe, das sind Menschen, da ist es auf dem Evangelium so wirksam geworden, dass ich Gott nur bitten kann, Gott, vielleicht kann es ja in meinem Leben auch mal ein bisschen wirksamer werden und vielleicht machst du mir klar, was ich dazu tun könnte. So, das finde ich schon. Die zweite Sache mit der Fürbitte, das ist natürlich nochmal ein extra Thema. Wie gesagt, da waren die Reformatoren ja immer ganz kritisch, weil sie die Gefahr so groß sagen, dass die Fürbitte über die Heiligen sozusagen die Bitte an Gott selber verdrängt. Oder, dass die Fürbitte an die Heiligen gemacht wird, weil man Gott selber für so fern und unnahbar hält, dass man sich an ihn nicht mehr wenden will. Ich glaube, wenn es so verstanden ist, dann ist es natürlich klar, so kann es nicht gehen. Aber wenn es so verstanden wird, wie Sie das ja auch vorhin beschrieben haben, wenn man sagt, die Kirche sind ja nicht nur die, die wir jetzt leben. Und solche Menschen wie Maria, die Gott einmal so gewürdigt hat, sein Wort, seinen Sohn zur Welt zu bringen, können wir da vorstellen, dass im Grab Gott jetzt sagt, okay, jetzt verrotte du auch erstmal die nächsten paar Jahrtausende und irgendwann komme ich auf dich zurück. Das hat übrigens ein Alttestamentler mal in Heidelberg in einer Vorlesung gesagt. Er sagte, das kann man sich doch nicht vorstellen, dass diese Menschen, die Gott so gewürdigt hat, jetzt erstmal, sondern dass wir schon jetzt darauf vertrauen dürfen, dass sie in einer Nähe zu Gott sind, wie auch immer wir das beschreiben. Übrigens, ne, auch Martin Luther war da völlig d'accord, das stand für ihn völlig außer Frage. Dass wir uns Gott nicht so vorstellen. Die reformierten Freunde, die waren dann eher so ein bisschen hardcore, nee, alle sterben und dann warten wir jetzt auf die Auferstehung und das gilt für alle, Maria inklusive. Die anderen sagten, nee, können wir uns Gott wirklich so unbarmherzig vorstellen? Eigentlich nicht. Und da kommt es jetzt eher so, würde ich sagen, so würde ich es, glaube ich, als Evangelischer verstehen. Ich finde das ganz interessant, Offenbarung 12, da haben wir ja nicht drüber geredet, da changiert das ja diese Himmelskönigin Maria, die aber sehr stark in Verbindung gebracht wird als Bild der leidenden Kirche. Die leidet unter Bedrängnis, Verfolgung. Ich würde da die Heiligen eigentlich eher in so einer Empathiegemeinschaft sehen, die tatsächlich auch Anteil nehmen, wie wir alle eigentlich als ein Leib Christi an unserem Ergehen Anteil nehmen sollten und wo ich vielleicht doch auch als Evangelischer davon ausgehen kann, dass die, die in einer besonderen Nähe Gottes sind, vielleicht auch für uns eintreten. Ob ich sie da jetzt immer drum bitten muss oder ob sie das nicht sowieso schon tun, reichlich, weil sie gar nicht anders können, als das zu tun, das finde ich, könnte man nochmal überlegen. Aber das sind jedenfalls Gedanken, von denen ich sagen würde, die finde ich sehr biblisch, und da, auch wenn sie explizit in der Bibel nicht vorkommen, aber so wie Gott und was Christen sind. Und Jesus argumentiert ja selber an irgendeiner Stelle, als es über die Auferstehung geht, Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und er ist ein Gott der Lebenden. Ja, was soll das anders bedeuten, als dass Abraham, Isaak und Jakob offenbar jetzt auch schon in einer Nähe zu Gott sind und nicht einfach nur irgendwo im Grab vor sich hin.
Ja, das war kurz die Beschreibung des Dogmas von der Aufnahme Mariens in den Himmel und der Bedeutung für uns.
Genau, die übrigens ja die Orthodoxen auch nicht Aufnahme in den Himmel, sondern Maria entschlafen nennen, weil sie bloß sagen, was wir uns da genau darunter vorstellen müssen, das können wir auch Gott selber überlassen. Aber dass Gott das damit nicht einfach nur ein Schlusspunkt sein lässt, das können wir hoffen, genau.
Genau, ich merke, hier ist noch ganz viel Bedarf im Raum. Ich möchte aber trotzdem mein Versprechen halten, das ich am Anfang gegeben habe, dass wir um 9 die Runde beenden. Das Schöne ist ja, wir sind hier eine ökumenische Runde. Das heißt, wer Lust hat, noch mehr von Ökumenen zu erfahren, kann ja einfach noch nach dem offiziellen Teil hier miteinander ins Gespräch gehen und sich einfach noch austauschen, wo vielleicht noch Fragen bestehen. Ich mir vorstellen, dass vielleicht einer der Redner vielleicht auch noch kurz einen Moment Zeit hat, um darüber zu sprechen. Aber genau, für alle, weil ich es am Anfang gesagt habe, vielleicht auch ihren Abend noch so geplant haben, möchte ich das gern, ganz gerne einhalten, dass wir jetzt auch den offiziellen Teil beenden. Ich habe eben gedacht, wir haben jetzt in den letzten Minuten ganz, ganz viel über Gebet gesprochen. Und Matthias Stempfler hatte mich, als er mich gefragt hat, ob ich den Abend heute moderieren kann, gesagt, ja, einer der Redner betet da noch irgendwie. Und ich habe irgendwie eben gedacht, ich fände es aber so schön, wenn wir jetzt noch gemeinsam beten würden, so zum Abschluss. Und nicht den Rosenkranz, nein, ich dachte, wir machen tatsächlich jetzt ganz kurz und beten gemeinsam das Vaterunser. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht schön, dann würde ich kurz ein paar Worte noch sagen und dann würden wir das sprechen gemeinsam. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du uns als Kirche in diese Welt stellst, in ihren ganz vielen unterschiedlichen Facetten und Farben. Und ich danke dir dafür, dass wir wieder Plattformen haben, mit denen wir reden können und dass wir auch einfach so unterschiedlich sind. Aber ich danke dir auch dafür, dass wir wissen dürfen, du schaffst unsere Einheit in dir. In Christus ist unser Halt, du bist unsere Einheit und dafür danke ich dir. Und ich danke dir dafür, dass in aller Unterschiedlichkeit und Unterschiedlichkeit, die wir zu dir sprechen, wir zum Beispiel dieses eine Gebet haben, das du uns beigebracht hast, indem du uns zeigst, wie wir beten können. Und das wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank an alle, die heute hier waren. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben, ganz unvorbereitet. Ja, wir haben ja nicht so viel abgesprochen, aber danke dafür. Danke für alles Interesse und Nachfragen.
War recht interessant geworden.